Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Sturmgewehr raus aus dem Haus. Die Volksinitiative zum Schutz vor Waffengewalt ist eingereicht. Kein typischer Sieger in Hollywood. Der Film Slumdog Millionär gewinnt 8 Oscars. Später dann, das Schweizer Bankgeheimnis unter Druck, mögliche Auswege und die Rolle von Großbritannien. Und ein Vorarlberger seit 40 Jahren Bischof im Urwald ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz und der Nachrichtenüberblick zu Beginn kommt von Afra Galati.
In Bern ist die Volksinitiative für den Schutz vor Waffengewalt eingereicht worden, mit rund 107.000 beglaubigten Unterschriften. Die Initiative will das Waffenrecht verschärfen. Dazu Chantal Galadi vom Initiativkomitee.
Wir wollen, dass die Armeewaffen nicht mehr zu Hause, sondern im Zeughaus aufbewahrt werden. Wir wollen ein zentrales Waffenregister, das auch präventive Wirkung haben kann für die Arbeit der Polizei. Und wir wollen, dass man einen Bedürfnisnachweis erbringen muss, einen Fähigkeitsausweis erbringen muss, wenn man Waffen erwerben oder besitzen will.
Die Initiative unterstützen über 70 Parteien und Organisationen, darunter linke Gruppierungen, Ärzte und Kirchenvertreter. Die Berner Stadtregierung will die Wohngebiete nahe der Aare gegen künftige Hochwasser schützen. Man habe sich nun nicht für einen Stollen, sondern für Maßnahmen wie Ufererhöhungen und unterirdische Abflusssysteme entschieden. Das sagte Stadtpräsident Cepet vor den Medien. Diese böten besseren Schutz und seien billiger. Der Stollen hätte knapp 130 Millionen Franken gekostet, die nun gewählte Variante dagegen gut 90 Millionen Franken. Die Basler Staatsanwaltschaft warnt vor Betrügern, die im Internet Wohnungen anbieten, die gar nicht frei sind. Die Betrüger versuchten auf diese Weise, Mietzinsdepots und Mieten zu kassieren, heißt es in einer Mitteilung. Es gehe dabei um eine wohl nicht unerhebliche Anzahl von Fällen. Dies hätten erste Ermittlungen des Kriminalkommissariats ergeben, nachdem sich ein Studentenpaar gemeldet hatte, das beinahe auf die Betrüger hereingefallen wäre. Glaubt man den Resultaten einer groß angelegten Umfrage, so ist in der Schweiz eine große Mehrheit dafür, dass Jugendliche bei schweren Straftaten dem Strafrecht für Erwachsene unterstellt werden sollen. Die repräsentative Umfrage wurde von einer Gruppe Studierender unter dem Namen Perspektive Schweiz durchgeführt. Im Weiteren sprachen sich 60% dafür aus, den Steuersatz für Einkommen ab 300.000 Franken in der ganzen Schweiz gleich hoch anzusetzen. Ganz klar abgelehnt wurde unter anderem eine Aussage, wonach der Strom verteuert werden sollte, damit man weniger Strom braucht. Nachdem sie in den letzten Wochen stark in die Defensive gedrängt worden sind, zeigen sich die tamilischen Separatisten in Sri Lanka nun gesprächsbereit. Die Führung der Tamil Tigers teilte der UNO mit, man sei bereit, mit der Regierung der Insel zusammenzuarbeiten. Ziel müsse eine politische Lösung des Konflikts sein. Allerdings komme nicht in Frage, dass die Kämpfer der Tamil Tigers ihre Waffen bereits jetzt niederlegten. Vor 6 Jahren ist das irakische Nationalmuseum geplündert worden, heute nun hat es seine Pforten wieder für Besucher geöffnet. Rund 15.000 archäologische Fundstücke wurden während der US-Invasion 2003 aus dem Museum gestohlen. Bis dato sind lediglich gut 6.000 wieder aufgetaucht. Der irakische Ministerpräsident al-Maliki sagte an der Wiedereröffnungsrede in Bagdad, eine Welle der Ignoranz sei nach dem Einmarsch der US-Truppen über das Land hinweggerollt. Der Staatsminister für Tourismus und Altertümer bezeichnete die Plünderer von damals als Feinde der Zivilisation.
And the Oscar goes to
In Los Angeles sind diese Nacht die Oscars verliehen worden. Hier kurz die Sieger und Siegerinnen in den wichtigsten Kategorien. Bester Film Slumdog Millionär. Beste Hauptdarstellerin Kate Winslet in The Reader. Bester Hauptdarsteller Sean Penn in Milk. Bester Nebendarsteller wie Heath Ledger, der nach der Fertigstellung des Batman-Films The Dark Knight verstarb. Beste Nebendarstellerin Penelope Cruz in Vicky Cristina Barcelona. Und bester nicht-englischsprachiger Film Departures aus Japan. Der Kurs der UBS-Aktien hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Am Freitag waren sie um 14% gesunken. Heute ging er um weitere knapp 4% zurück und steht zurzeit bei rund 10,50 Franken. In den Niederlanden wird zum zweiten Mal in kurzer Zeit ein großer Energiekonzern von der ausländischen Konkurrenz übernommen. Der schwedische Konzern Vattenfall kündigte an, er übernehme für gut 8 Milliarden Euro die Firma Nyon. Vor kurzem hatte der deutsche Energiekonzern RWE die Nummer 1 in den Niederlanden übernommen, Essent.
12.35 Uhr im Rendezvous. Hier geht es weiter mit dem Streit ums Bankgeheimnis. Wie weit kann, muss, soll die Schweiz dieses Geheimnis lüften? Und warum kommt so viel Druck ausgerechnet von Großbritannien, das mit den Kanalinseln seine eigenen Steueroasen vor der Haustür hat? Dann die Welt- und die Wirtschaftskrise. Eine Rendezvous-Serie bringt uns an 6 Orte dieser Erde, wo man die Krise spürt. Wir beginnen in Mountain House, Kalifornien, USA. Weitere Themen. Sturmgewehre ins Zeughaus, die Volksinitiative und die Argumente dafür und dagegen. Eine Mauer für 100 Millionen, die umstrittene Hochwasserschutzmaßnahme für das Berner Mattequartier. Und die Nacht in Hollywood. Im Tagesgespräch um 1 dann heißt der Gast Bischof Erwin Kreutler. Seit 40 Jahren hilft er den Indianern im Amazonas-Urwald. Jetzt aber zuerst der Blick an die Börse, an den Himmel und auf die Verkehrswege.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.850 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 49,14 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,25. Das Wetter im Norden ist es heute Nachmittag bewölkt, zeitweise regnet es. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze gegen 400 Meter, die Temperaturhöchstwerte liegen bei 5 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig und mit Nordföhn werden bis 12 Grad erreicht. Morgen Dienstag schneit es besonders in der Zentral- und Ostschweiz noch, im Westen wird es zeitweise und im Süden meist sonnig. Am Mittwoch ist es ziemlich sonnig bei 6 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Verkehrsinfo Dieres von 12.37 Uhr im Wallis ist die A9 Richtung Sitten zwischen Ried und Brigg-Glis zurzeit wegen eines Unfalls gesperrt. Und in der Region Bern ist die Hauptstraße zwischen Zollikofen und Schönbühl in beiden Richtungen wieder offen und normal befahrbar. Dann ein Hinweis zum Straßenzustand. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Hauptstraße Göschenen-Andermatt voraussichtlich heute den ganzen Tag gesperrt. Andermatt ist jedoch mit dem Zug erreichbar. Ebenfalls gesperrt ist die Zufahrtsstraße zur Autoverladestation Realp. Der Autoverlad an der Furka bleibt bis auf Weiteres eingestellt.
Die Absage ist zwar noch nicht offiziell, aber nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten EU-Länder gestern ist klar, dass die Schweiz nicht dabei sein darf beim Weltfinanzgipfel der G20, der 20 größten Industrie- und Schwellenländer im April. Dort soll der internationale Finanzmarkt neu gestaltet werden und dazu gehört auch der Kampf gegen Steueroasen. Dass die Schweiz damit mitgemeint ist, war gestern offensichtlich. Die Schweiz ist also gewissermaßen auf der Anklagebank ohne Recht auf Verteidigung. Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Welche Möglichkeiten bleiben der Schweiz, trotzdem ein Wörtchen mitzureden beim Umbau des internationalen Bankensystems?
Also hinter den Kulissen kann die Schweiz sehr wohl mitreden. Sie ist in diversen internationalen Organisationen vertreten, hat dort eine wichtige Stimme, zum Beispiel beim Internationalen Währungsfonds. Da führt sie ja sogar eine Stimmrechtsgruppe an. Sie ist Mitglied der OECD. Sie ist auch Mitglied beim FSF, das ist das Finanzstabilitätsforum, eine bisher in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannte Institution, aber eine sehr gewichtige Institution. Sie ist in Basel angesiedelt. Dort sind vor allem die Zentralbanken vertreten und die sind im Moment dabei, eine neue Finanzarchitektur dort zu zimmern. Die Schweiz zum Beispiel führt dort auch eine Arbeitsgruppe an unter der Leitung von Nationalbank-Vizepräsident Hildebrand, wo über Boni diskutiert wird. Da werden also wichtige Fragen geregelt, Weichen gestellt, aber eben das ist hinter den Kulissen. Wenn es dann darum geht, im April in London mitzureden, wo die wichtigsten sind. Da kann die Schweiz dann nicht mit dabei sein. Und wenn man zum Beispiel schaut, die Schweiz wäre immerhin das 21. größte Wirtschaftsland oder vom Finanzplatz her das der 5. wichtigste Finanzplatz. Von daher ist es natürlich schon sehr bedauerlich, wenn die Schweiz dann nicht mit auf der Bühne sitzt, wenn über Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte gesprochen wird und vor allem auch über Sanktionsmöglichkeiten, wenn eben nicht sauber geschäftet wird.
Reden wir über die konkreten Möglichkeiten, die die Schweiz hat. Wie könnte denn die Schweiz ihren Bankenplatz für eine Zukunft ohne das Bankgeheimnis in der heutigen Form rüsten? Was steht da zur Diskussion?
Das ist ja sehr interessant, dass sich alle bisher sehr bedeckt halten. Also wenn wir mal auf die Banken selber schauen, die Bankiervereinigung, da heißt es eigentlich immer noch, wir müssen uns gar nicht vorbereiten, das Bankgeheimnis ist allerhöchstens geritzt, wir müssen da gar noch nicht weiterdenken. Und ich gehe davon aus oder hoffe es zumindest, dass hinter den Kulissen sehr wohl an diesen Szenarien gearbeitet wird, weil, wie das Beispiel am Wochenende mit diesem G20-Gipfel zeigt, der Druck nimmt zu. Von Seiten der Regierung, des Bundesrates, heißt es auch, wir können eigentlich auf der heutigen Schiene weiterfahren. Wir wollen zwar vielleicht den wir wollen das Regime, das wir mit der Europäischen Union haben, etwas verfeinern. Die Schweiz treibt ja die Steuern ein für Gelder, die von europäischen EU-Bürgern bei Schweizer Banken lagen. Aber sie gibt den europäischen Ländern, den Steuerbehörden keine Informationen, wer wie viel Gelder hat. Und man hofft, man kann das heutige Regime behalten, dass wir also nur die Steuern eintreiben und die dann abgeben, aber keinen Informationsaustausch machen. Und dann gibt es aber auch Stimmen, die sagen, diese Unterscheidung, die das heutige Bankgeheimnis ausmacht, die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug und eben nur im Fall von Steuerbetrug werden Informationen geliefert, die lässt sich nicht halten, die muss sich auch gar nicht halten lassen, weil mit diesen Schwarzgeldern lässt sich in Zukunft nicht mehr wirklich ein Geschäft betreiben. Die soziale Akzeptanz von Schwarzgeldern hat abgenommen und von daher soll sich die Schweiz neue Geschäftsfelder überlegen, die nichts mehr mit solchen Geldern zu tun haben.
Sie haben die Regelungen angesprochen, die die Schweiz mit der EU getroffen hat und noch treffen könnte. Sehen Sie denn da einen Weg, um auch die USA zufriedenzustellen? Von dort kommt jetzt im Moment der größte Druck.
Genau, deshalb ist die ganze Diskussion jetzt so akut entbrannt, weil die Schweiz eben Informationen geliefert hat an die USA, bevor man wusste, ob es wirklich um Fälle von Steuerbetrug sich handelt. Und das zeigt auch die USA, die wollen nicht verstehen und verstehen nicht, wieso die Schweiz zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug unterscheidet. Und ich gehe zumindest davon aus, dass sich die USA nicht mehr überzeugen lassen, dass man so Geschäften kann oder soll mit ihren Bürgern. Die USA, die werden auf jeden Fall darauf drücken und den Banken das Leben so schwer und so teuer machen, dass es sich für sie wohl nur noch lohnt, mit US-Bürgern Geschäfte zu betreiben, wenn die sauber deklarierte Gelder den Banken bringen, weil es sonst einfach zu riskant ist, überhaupt mit solchen Geldern in Verbindung gebracht zu werden.
Informationen von Barbara Wittmer von unserer Wirtschaftsredaktion. Der Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis bleibt also bestehen und, wie gehört, kommt die Kritik längst nicht mehr nur aus den USA. Als Wortführer der Kritiker hat sich auch der britische Regierungschef Gordon Brown hervorgetan. Warum gerade er? Über Browns mögliche Beweggründe berichtet unser Korrespondent Martin Alliot.
Der britische Premierminister Gordon Brown sieht sich selbst als obersten Feuerwehrmann der Weltwirtschaft, als Vorreiter und Ideenlieferant bei der Dämpfung und Bekämpfung der Krise. Als Gastgeber der G20-Länder in knapp 6 Wochen kann er seinen Einfluss geltend machen. Und er verheimlicht nicht, dass er in diesem Londoner Treffen eine letzte Chance sieht. Neben einer global koordinierten Konjunkturspritze und neben der Reform der Weltbank, des Weltwährungsfonds und anderer Institutionen legt Brown dabei besonderen Wert auf globale Transparenz und globale Aufsicht. Das betrifft das grenzüberschreitende Gebaren der Großbanken. Das betrifft aber auch den rückhaltlosen Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden. Brown sieht eine Art von globaler Bankenaufsicht vor und wird auch vor Druckmitteln und Sanktionen für Steueroasen nicht zurückschrecken. Dass er dabei auch emsig vor seiner eigenen Türe kehren muss, versteht sich von selbst. Britische Großbanken haben im globalen Casino kräftig mitgemischt. Und im eigenen Hoheitsbereich befinden sich insulare Oasen, die bisher eher lichtscheu waren, von den Kaimaninseln bis in den Ärmelkanal. Gordon Brown verfolgt diese Ziele schon lange mit einem missionarischen Eifer. Er war als britischer Finanzminister eine der treibenden Kräfte, als die Schweiz widerstrebend gezwungen wurde, die Zinsbesteuerung einzuführen. Aber es geht um mehr als noble Grundsätze. Der britische Staatshaushalt ist inzwischen so rot, dass einem Angst und Bange werden kann. Browns eigene Steuerpolitik für reiche Ausländer und für die Töchter britischer Multis hat in den letzten anderthalb Jahren zu einer Abwanderung von großen Betrieben und wohlhabenden Individuen geführt. Sie verlegten ihr Steuerdomizil nach Irland, in die Niederlande, nach Singapur oder in die Schweiz. Das Loch in der britischen Staatskasse wird immer größer. Brown hat wohl begriffen, dass die gegenwärtige Krise eine unwiederbringliche Gelegenheit darstellt, diesen Aderlass zu stoppen und dabei dergleichen zu tun. Es geschehe ausschließlich zum Wohle der Weltwirtschaft.
Die Wirtschaftskrise ist da. Immer mehr Menschen spüren sie ganz direkt in der ganzen Welt. Hier im Rendezvous berichten wir diese Woche jeden Tag aus einer anderen Gegend und wollen zeigen, was dort die Wirtschaftskrise anrichtet und wie die Leute damit umgehen. Als erstes schauen wir in die USA, wo die Krise ihren Anfang nahm, auf dem Häusermarkt. Jahrelang sind die Hauspreise gestiegen, seit aber im Herbst 2007 diese Blase platzte, kommt es täglich zu durchschnittlich 8.000 Zwangsversteigerungen. Meistens sind Leute betroffen, deren Hypothekarschulden höher sind als der Wert ihres Hauses. Sie sind, so sagen es die Amerikaner, underwater, unter Wasser. Ganz schlimm ist die Situation in Mountain House, einer Retortensiedlung in Kalifornien. Von dort die Reportage von USA-Korrespondent Max Ackermann.
Mountain House, das tönt nach Berghütte, nach urchigem Weiler in einer wilden Landschaft. Doch Mountain House, California ist ziemlich genau das Gegenteil davon. Eine am Reißbrett entworfene Retortensiedlung am Rande der weiten, fruchtbaren Ebene zwischen Pazifik und Sierra Nevada.
It's a master plan community. It's made up 12 neighborhoods. In each one of these neighborhoods we're going to have their own elementary school.
Im Endausbau werde Mountain House eine Stadt mit 12 Quartieren sein, jedes mit Schule, Park, Sportanlagen und Einkaufsläden, erklärt Paul Sensibo, der General Manager von Mountain House, so etwas wie der Gemeindeschreiber.
It's a very beautiful town. It's about being friendly to the environment.
Eine sorgfältig gepflegte, kinder- und umweltfreundliche Umgebung für 44.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist die Vision, die erste Stadt des neuen Jahrtausends.
Mountain House is the first new town of the new millennium.
Doch fast alles, was Paul Sensibo aufzählt, steht vorläufig erst auf dem Papier. Hier gibt es kein Restaurant, keinen Bahnhof, kein Postamt, keinen Jugendclub. Mountain House ist vorläufig erst eine Ansammlung von Einfamilienhäusern mit Vorgärtchen und Doppelgarage. 3.000 sind es bis jetzt. In einem davon wohnen Jenny Siat und Benny Befliadi.
Hello.
Oh, hi.
My name is Benny.
I'm Max.
Nice hey, Max, nice meeting you.
Das Ehepaar ist vor 11 Jahren aus Indonesien in die USA gekommen. Beide sind um die 40, Akademiker und arbeiten als selbstständige Werbende im IT-Bereich. Vor 3,5 Jahren sind sie von San Francisco nach Mountain House gezogen. Stolz zeigt mir Jenny ihr Traumhaus.
So on the left-hand side there's a first bedroom for guests.
4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, eine Küche mit Kochinsel. Ein solches Haus hätte 2005 in San Francisco mindestens 1,5 Millionen Dollar gekostet, hier draußen weniger als die Hälfte.
It was only priced 611,000, so it was about half the price, so we decided to purchase this house.
611.000 Dollar schienen ein Schnäppchen zu sein und die Banken drängten den Befliadi seinen Kredit richtiggehend auf. 8% Zinsen und kaum Eigenkapital, kein Problem, dachten die beiden. Und so dachten Millionen andere Hauskäuferinnen und Käufer. Die Erfahrung zeigte ja, dass der Liegenschaftenwert ständig stieg. Im Notfall konnte man einfach eine neue Hypothek aufnehmen oder das Haus mit Gewinn verkaufen. Doch die Erfahrung, die trog. Im Herbst 2007 platzte die Immobilienblase. Jenny und Bennys Haus ist heute weniger als halb so viel wert wie noch vor 3 Jahren.
Today's price, the market value is around 250 or 260,000.
Und die Bevliadis sind kein Einzelfall. 90% der Bewohner von Mountain House sind unter Wasser. Das heißt, ihre Hypothekarschulden sind höher als der Wert ihrer Häuser.
Okay, that's the first thing we have to get it done.
Okay, so okay. We can talk about it at the end of the meeting.
Progress on the loan modification.
In der Bibliothek der Siedlung haben sich gegen 20 Leute versammelt, um Auswege aus der Krise zu beraten. Es sind Mitglieder der Mountain House Action Group. Auffallend viele dunkelhäutige Menschen. Sie stammen aus Indien, Pakistan, Sri Lanka, Hightech-Immigranten, die im Silicon Valley arbeiten und in Mountain House ihren American Dream vom Eigenheim im Grünen verwirklichen wollten. Ein Traum, der jetzt zu platzen droht. Alle hätten gesagt, ihr Haus wäre in 5 Jahren doppelt so viel wert. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen, klagt Paul. Und weil auch die vermeintlich sicheren Arbeitsplätze in der Hightech-Branche gefährdet sind, kommt bei Devin Existenzangst auf. Ungefähr jedes vierte Haus in der Siedlung steht bereits leer, aufgegeben von seinen Besitzern, fällig zur Zwangsversteigerung. 800 Häuser, 800 ausgeträumte Träume vom Leben in der oberen Mittelschicht. Jetzt müsse der Staat eingreifen.
Good citizens must be rewarded. Not only those Top Dogs and Wall Street, Lehman Brothers, AIG.
Nicht nur den Bonzen an der Wall Street solle geholfen werden, fordert Jenny. Und Benny beschwört die Kraft des Kollektivs.
We believe in unity.
Zusammen sei man stark, könne den Politikern Beine machen und bei den Banken bessere Bedingungen durchsetzen. Bereits unterstützten 200 Leute ihre Aktionsgruppe. Überhaupt habe die Krise einen Vorteil, endlich lerne man seine Nachbarn kennen.
We never talk to our neighbor. Now we talk to them. We can hang out with them.
Wenigstens ein heller Fleck in der Misere von Mountain House.
So that is the bright side of this. Yeah.
Die Wirtschaftskrise in Mountain House, Kalifornien. Max Ackermann war das. Unsere Serie zur Wirtschaftskrise geht morgen in Europa weiter. Wir besuchen eine Kleinstadt in Frankreichs Norden. Und auf alle 6 Schauplätze unserer Serie zur Wirtschaftskrise schauen wir dieses Jahr ein paar Mal, um zu zeigen, wie die Krise das Leben der Menschen dort verändert. Zum Schweizer Soldaten gehört seine Waffe zu Hause im Schrank. Noch. Damit soll es aber bald vorbei sein, wenn es nach dem Willen der Initiative Schutz vor Waffengewalt geht. Mehr als 70 Organisationen, angeführt von der SP und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, der XOA, fordern, dass die Armeewaffe künftig im Zeughaus gelagert werden muss. Heute haben sie die Unterschriften für die Volksinitiative eingereicht. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Ein Soldat erschießt eine junge Frau mit dem Sturmgewehr, ein Ex-Offizier tötet mit seiner Ordonnanzpistole seine Ehefrau und ein Mann erschießt sich mit der Armeewaffe, nachdem er zuvor seine Ex-Freundin getötet hat. Wegen solchen Fällen aus der jüngsten Vergangenheit fordert die Initiative Armeewaffen ins Zeughaus einen Bedürfnis- und Fähigkeitsausweis für alle, die eine Waffe wollen, sowie ein nationales Waffenregister. SP-Nationalrätin Chantal Galadi.
Je mehr Waffen in Privathaushalten vorhanden sind, desto grösser ist das Sicherheitsrisiko, weil solche Waffen können missbraucht werden, sei es für Drohungen eingesetzt werden oder aber auch, es können Unfälle passieren, wenn Kinder an diese Waffen herankommen oder Jugendliche, und sie begünstigen Affekthandlungen bei Suiziden oder Familienmorden. Da sind bei Affekthandlungen ist es entscheidend, ob eine Waffe schnell verfügbar ist.
Gegen die Initiative ist Silvia Flückiger, Nationalrätin der SVP, selber Schützin und Mitglied von ProTel, der Gesellschaft für freiheitliches Waffenrecht. Zwar seien Tötungsdelikte mit Armeewaffen bedauerlich, so Flückiger, aber die Initiative löse das Problem nicht.
Es ist ja immer der Mensch, der hinter der Waffe steht und diese Tat begeht. Und deshalb glaube ich, dass diese Initiative das eigentliche Problem, das wir haben, in dieser Beziehung nicht lösen kann.
Für die Initianten ist aber nicht nur der Mensch hinter der Waffe das Problem, sondern die Verfügbarkeit der Waffe. Nationalrätin Chantal Galadi.
Die Schweiz hat laut Bundesamt für Statistik 300 bis 400 Waffentote, Schusswaffentote jedes Jahr. Und einen Teil, das wissen wir nicht alle, aber einen Teil lässt sich vermeiden, wenn nicht mehr so viele Waffen im Umlauf sind, wenn es strengere Handhabungen für den Erwerb und den Besitz von Waffen gibt.
Nicht betroffen von der Initiative wären Schützen und Sammler. Diese könnten weiterhin ihre Waffe zu Hause haben, müssten sich aber registrieren. Für die Gegner ist die Initiative aber trotzdem ein Angriff auf eine alte Tradition, so SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger.
Wir haben natürlich die Schweizer Tradition des Schießwesens, das muss man auch sagen an dieser Stelle. Das hat schon immer zur Schweiz gehört, wie zum Beispiel auch das Jodeln oder das Hornussen.
Bevor das Volk entscheidet, kommt das Thema im Parlament aufs Tapet. In der Frühlingssession, die nächste Woche startet. Denn SP-Nationalrätin Galadé fordert auch in einer parlamentarischen Initiative, dass Armeewaffen obligatorisch ins Zeughaus gehören. Die Kommissionen sind diesem Ansinnen immer ablehnend gegenübergestanden. Zwar ist es momentan zum Beispiel in Genf möglich, die Waffe freiwillig zu deponieren, eine einheitliche Haltung gibt es dazu aber nicht. Die meisten Kantone warten auf eine Regelung auf nationaler Ebene.
Die Aare fließt meterhoch durch die Gassen des Berner Mattequartiers. Die Bilder dieser Überschwemmungen in den Jahren 2005 und 1999 sorgten landesweit für Aufsehen. Damit sich das nicht wiederholt, hat die Stadt Bern einiges vorgekehrt, aber alles bis jetzt nur provisorisch. Wie man die Überschwemmungen dauerhaft verhindern könnte, darüber ist man sich in der Hauptstadt nicht einig. Die Stadtregierung stellt jetzt ihre Lieblingslösung vor. Mit Mauern will man die Aare-Halbinsel schützen. Aus Bern, Toni Koller.
Einen Meter hoch und insgesamt 6 Kilometer lang soll die Mauer werden. Sie soll die ufernahen Quartiere der Aare-Halbinsel vor künftigen Fluten schützen und so tief in den Boden getrieben sein, dass auch kein Grundwasser mehr in die Keller steigen kann. Objektschutz nennt sich das. Die andere Lösung wäre ein kilometerlanger Stollen, ein Wassertunnel, mit dem sich notfalls 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde unterirdisch an der Aare-Halbinsel vorbeischleusen ließen. Nachteil, der Stollen würde 35 Millionen Franken mehr kosten. Doch das ist laut Stadtpräsident Alexander Cheppe nicht der Grund, warum sich die Behörde nun für den Objektschutz entschieden hat.
Die Stollenlösung ist so, ich sag mal, in aller Munde, so die scheinbar geliebte Lösung. Sie ist aber mit viel mehr Nachteilen und weniger Schutzwirkung verbunden. Und von daher, unser Entscheid hat nichts mit Geld zu tun, unser Entscheid hat mit der Wirksamkeit zu tun und da ist die Objektschutzlösung die bessere.
Fragt sich allerdings, wie sich diese enorme Uferverbauung auf das UNESCO-geschützte Berner Stadtbild auswirkt. Keine Angst, sagt die Stadtregierung, man engagiere dafür erstklassige Architekten. Die Schutzmauer werde aus Sandstein bestehen, Meter für Meter situationsgerecht eingepasst und es entstünden damit auch neue Uferwege für die Bevölkerung. Würde also aus der Wassernot gar eine städtebauliche Tugend? Gewiss nicht, sagt Andreas Lütti, Bewohner des Mattequartiers und Sprecher eines Komitees, das sich für die Stollenlösung stark macht.
Der Gemeinderat hat entschieden für eine architektonisch abgehobene Lösung, die den Bezug zur Realität verloren hat. Im Komitee Pro Stollen sind vor allem die direkt Betroffenen engagiert und auch diejenigen, die finden, diese Mauer um die Matte, das sei überhaupt nicht angebracht.
Noch bleibt den Befürwortern eines Aare-Stollens unter der Stadt Bern Zeit, ihrer Sichtweise zum Durchbruch zu verhelfen. Noch muss sich nämlich das Stadtparlament und später das Stimmvolk mit der Frage befassen.
Tränen, gestammelte Dankesreden, ein roter Teppich und viel Stars und Sternchen. Die Oscar-Nacht hielt auch diesmal, was man von ihr erwartet, Show und Emotionen. Der Abräumer dieses Jahr war Slumdog Millionaire. Der Film holte gleich 8 Goldstatuetten. USA-Korrespondent Peter Vögerli hat die Oscar-Verleihung verfolgt.
Thank you so much, my God. Thank you.
Die Oscar-Nacht bot alles, was man von ihr erwartete. Zum Beispiel fassungslose Stars wie Kate Winslet, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Film The Reader ausgezeichnet wurde. Ich danke meinen Eltern, rief sie. Wo seid ihr? Dad, pfeif doch, wenn du irgendwo im Saal bist. was dieser prompt tat.
My friends and my family, especially my mum and dad, who are in this room somewhere. Dad, whistle or something, because then I'll know where you are. Yeah!
Unbestrittener Sieger wurde Slumdog Millionaire, das moderne Märchen aus Indien, das 8 Oscars gewann, darunter die begehrte Trophäe als bester Film und für die beste Regie. Sean Penn erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als schwuler Bürgermeister Milk. Es habe Zeichen des Hasses gegen Schwule gegeben, als er mit dem Auto zur Oscar-Verleihung gekommen sei, sagte Penn und verlangte gleiche Rechte für alle.
For those who saw the signs of hatred as our cars drove in tonight, we've got to have equal rights for everyone.
Leer ging der Schweizer Reto Kaffi aus, der für seinen Kurzfilm Auf der Strecke für einen Oscar nominiert worden war. Diese Auszeichnung ging an den Ostberliner Jochen Alexander Freidank und seinen 14-minütigen Film Spielzeugland, eine Geschichte über Lügen und die Freundschaft zweier Knaben in Zeiten des Holocaust. Ein Film, dessen Titel englischen Zungen einige Mühe bereitete.
The Oscar goes to Spiegelsglund, Jochen Alexander Freidank.
Peter Vögerli hat uns gesagt, wo die Oscars dieses Jahr hingegangen sind.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.